Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Brüder in Christus, liebe Schwestern und Brüder, nicht erst angesichts dieser großartigen Prozession, die wir soeben vollzogen haben, nicht erst angesichts dieser wahrhaft gefüllten Kirche und des großartigen Gesangs, sondern schon einige Zeit beschäftigt mich die Frage immer wieder, warum gibt es keinen KDMB, Katholischen Deutschen Männerbund? Warum gibt es keinen KMB, Katholischen Männerbund? Warum gibt es in unserer Diözese kein Männerforum? Haben wir einander nichts zu sagen? Haben wir keine Themen? Haben wir nichts zu sagen und nichts zu vertreten? Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Schaut auf das Ende ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. So ruft es uns heute der Hebräerbrief in der Lesung zu. Das tun wir, wenn wir miteinander in dieser Woche und an diesem Abend in besonderer Weise unseres Bistums Heiligen, des heiligen Ulrich, gedenken. Wir haben es doch noch im Ohr und vor unseren Augen auf den Bildschirmen. Santo subito, santo subito. Es hat dann doch wenigstens einige Jahre gebraucht, um Papst Johannes Paul II. Heilig zu sprechen. Das war früher das Übliche. So war im Volk heilig gesprochen worden bis zum ersten Jahrtausend. Und der heilige Ulrich war der Erste, der, wie man sagt, kanonisiert wurde, der offiziell und feierlich von der Kirche als Heiliger vorgestellt und verkündet wurde. Und das schon 20 Jahre nach seinem Tod. Da war auch in den Herzen und Gedanken der Menschen längst schon ausgerufen worden, Santo Subito. Wie wird denn der heilige Ulrich unter uns wahrgenommen? Wie wird er denn wahrgenommen von denen, die ich da immer wieder aus dem Fenster sehe, die das als günstigen Hintergrund für ihr Urlaubs- oder Ausflugsfoto nehmen, diese Gruppe der Heiligen unseres Bistums? Was mögen Sie sich dabei denken, wenn Sie später auch die Bilder wieder anschauen? Dieser Mann auf dem Pferd, in der ausgestreckten Hand das Kreuz. Das ist ein wahres Kunstwerk, ein wahres Denkmal. Das ist eine Verdichtung eines ganz komplexen Inhalts, einer ganz komplexen Botschaft. Er soll auf der Schlacht auf dem Lechfeld beteiligt gewesen sein. Das war wohl das Erste, was ich von ihm gehört habe. Und das hat mich als Jungen durchaus angetan. Erst später ist er mir bekannter geworden, eben weil er der Erste war, der von der Kirche heilig gesprochen worden ist. Diese Schlacht auf dem Lechfeld, wir sind ja geneigt, heute alles viel zu sehr, wir sind Kinder unserer Zeit, alles viel zu sehr unter ökonomischen oder rein machtpolitischen Gesichtspunkten anzusehen. Aber ich sage Ihnen, diese Schlachten, dazu gehört auch die auf dem Lechfeld, bei Lepanto oder vor Wien, waren wahre Verteidigungskämpfe, Verteidigungsschlachten. Und wären sie nicht erfolgreich geführt worden, sähe mit Sicherheit diese unsere Stadt, unser Land und ganz Europa gänzlich anders aus. Natürlich fällt es uns schwer, uns den heiligen Ulrich vorzustellen mit dem Schwert in der Hand. Waren Sie schon einmal in einem Museum und konnten Sie so ein mittelalterliches Schwert nur anfassen oder schwingen? Da braucht es einiges dazu, und das eine Weile zu halten oder damit gar um sich zu schlagen. Aber ich denke auch so, wir können uns schwer vorstellen, einen Bischof in der Schlacht. Und die Historiker kommen uns da entgegen, wenn sie vermuten, dass die Schlacht eben deswegen gewonnen worden ist, weil das Hinterland so gut befestigt war und die kaiserlichen Truppen einen guten Nachschub aus der Stadt Augsburg hatten, die unter der Verwaltungshoheit des Bischofs von Augsburg stand. Liebe Brüder, ein gutes Hinterland zu haben, Menschen, die hinter einem stehen, zu haben, das macht froh. Das sage ich immer wieder den Firmlingen. Heute spürst du es ganz sinnenfällig mit der Hand deines Paten oder deiner Patin auf der Schulter. Du brauchst Menschen, die hinter dir stehen. Und wenn du irgendwo einmal ganz weit weg bist, dann sollst du wissen, es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die hinter dir stehen. Liebe Brüder, wer steht hinter uns? Wer steht hinter uns Priestern und Bischöfen? Wer steht unter den Männern und Frauen, die ihren Glauben in dieser Welt bekennen? Was ist unser Hinterland? Das Denkmal des heiligen Ulrich steht unmittelbar vor dem Dom. Wenn wir jetzt ganz genau hinschauen, der Boden gehört vielleicht nicht einmal mehr uns. Aber das dürfen wir schon sagen, er steht auf dem Boden der Kirche. Die Kirche hat ihn wenigstens zu Ehren der Altäre erhoben, wie man so sagt, heilig gesprochen, öffentlich als Vorbild, Fürsprecher hingestellt. Ohne die Kirche wären die Heiligen, wäre auch ein heiliger Ulrich nicht denkbar. Und wir wären nicht hier. Hand aufs Herz, liebe Brüder, können auch Sie, können auch wir sagen, die Kirche ist mein Hinterland. Die Brüder und Schwestern in der Kirche stehen hinter mir, stehen hinter uns. Und müssen das nicht alle Getauften von sich sagen können? Alles, was ich bin, bin ich durch die Kirche geworden. Und der heilige Ulrich hält uns das Kreuz entgegen. Sie wissen, die Legende erzählt, dass er in der Schlacht von einem Engel ein Kreuz empfangen haben soll, das er als Siegeskreuz deutete. Das ist wieder eine Botschaft, wie überhaupt das ganze Leben und alle Legenden, die sich um dieses Leben spinnen, eine einzigartig dichte Botschaft der Verkündigung des Glaubens sind. Die Botschaft lautet, ich habe es auch schon früher gesagt, vom Himmel kommt die Erlösung, vom Himmel kommt der Sieg, von Menschen kommt allein das Schwert. Wir können ja überlegen, was sich mittlerweile in unserer Welt an Waffen angesammelt hat. Jeden Abend können wir es in den Nachrichten sehen. Aber, meine lieben Brüder, wir müssen auch darüber nachdenken, was sich in unserer Kulturlandschaft an Kreuzen angesammelt hat. In unseren Kirchen oder auch in unseren Museen, auch in anderen Stellen. Was sagt uns dieses Kreuz? Das Kreuz ist kein Zimmerschmuck, wie unser Professor nicht müde wurde zu betonen. Das Kreuz ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und es ist ein Zeichen des Sieges und der Überwindung. Es käme ja niemand von uns auf die Idee, sich eine Guillotine ins Zimmer zu stellen. Aber das bedeutete zunächst in den Augen der Römer das Kreuz. Die fieseste Art, Menschen letztlich umzubringen und zu vernichten. Das alles hat er auf sich genommen, ertragen, ist ihm voll Angst und Blutschweiß entgegengegangen, hat Ja gesagt zu diesem Willen und zu dieser Last. Und er hat es im Tode überwunden. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu jedermann von uns, zu dir und zu mir. Gott sei Dank. Ich habe es schon am Samstag am Hoffest gesagt. Was nützte es uns denn, wenn wir uns für den Verbleib der Kreuze in unseren Amtsstuben, in unseren Schulen, in unseren Wirtshäusern, in unseren Wohnungen einsetzten, aber uns im Leben nicht auf dieses Kreuz verlassen, wenn wir nicht nach diesem Zeichen des Heiles bereit sind, selber das, was uns zugemutet wird, auszuhalten, aus Liebe zu ertragen, aufzuopfern für andere, die es noch schwerer vielleicht haben. Was nützte es, wenn wir uns für den Verbleib der Kreuze in unseren Räumen einsetzen, aber in unserem Alltag schön munter mit dem Schwert hantieren? Oder vielleicht noch subtiler mit dem Dolch im Gewand, wie der Dichter so schön sagt. Der heilige Ulrich wird auch mit dem Fisch dargestellt. Nun ist die Symbolik des Fisches ja sogar den modernen Menschen bekannt. Sie werden es schon oft gesehen haben, dass es auf dem Heck eines Autos angebracht ist, dieses Zeichen. Und wir können nicht einmal mehr genau sagen, ob da drinnen ein katholischer Christ sitzt oder ein evangelischer Christ. Das ist ein vorausschauendes Zeichen der Einheit, der Ökumene. Bedenken wir das wohl, denn die Anfangsbuchstaben dieses griechischen Wortes, Ichthys, heißen auf Deutsch Jesus Christus, Gottes Sohn Erlöser. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Das kann der lesen hinter mir. Da braucht er ein Stück Bildung, um das zu erkennen und das zu wissen. Das dürfen wir tragen als Zeichen. Aber es ist eben auch ein schlichter Hinweis auf die tiefe Frömmigkeit des heiligen Ulrich. Geht zurück auf eine Legende, wo durch ein wundersames Geschehen eine Fleischspeise in eine Fischspeise verwandelt worden ist, sodass man dem heiligen Ulrich nicht nachsagen konnte, etwa, der hat uns für den Freitag eine Lende oder eine Keule mitgegeben von einem Kalb oder einem Wildschwein. Nein, darum wird er mit dem Fisch dargestellt. Aber ich glaube, es ist mehr beabsichtigt. Auch der heilige Bischof Benno von Meißen hat den Schlüssel seiner Kathedrale, als er von Rom aus der Welt wieder zurückkehrte, in einem Fisch in der Elbe gefunden. Das ist ein tiefgründiges Zeichen. Ich habe sogar gewagt, am vergangenen Samstag darauf hinzuweisen, ob nicht die Erwähnung der zwei Fische mit den fünf Broten schon so ein Hinweis ist auf die Symbolik des Fisches, der uns von den Wänden der Katakomben entgegenruft und ebenso eben auf den Autos unserer Menschenbrüder. Was sagt uns das? Ulrich hält auch an den Geboten der Kirche fest. Sie zählten für ihn genauso wie die großen Entwürfe, die großen Ideen. Und er hat ziemlich mitgemischt in Politik und Kirchenpolitik. Das können wir sagen. Einige Bischofsstühle um uns herum haben ihre Besetzung dem heiligen Ulrich zu verdanken und auch seinen Rede und seinem Wort. Was sagen wir angesichts der Gebote, von denen Jesus spricht? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote halten. Denken wir da immer bloß an die großen Entwürfe? Oder denken wir da auch an die hilfreichen Gebote der Kirche? Der Besuch des Sonntagsgottesdienstes ohne Wenn und Aber. Die heilige Beichte wenigstens einmal im Jahr. Die heilige Kommunion zu Ostern. Und da wird es wohl am wenigsten Probleme geben. Denn das fällt uns leichter, als hinzugehen, Vater, ich habe gesündigt. Aber eben auch hilfreiche Gebote wie in einem Freitagsopfer, und früher war es die Fleischabstinenz, daran zu denken, was der Herr für uns eingesetzt hat und sich auch selbst da etwas aus Liebe zu ihm und den Menschen abzuverlangen und es aus Liebe zu tun und hinzugeben. Ich denke auch an das Herrenwort, wer im Kleinsten getreu ist, wird es auch im Größten sein. Wer im Kleinen Unrecht tut, der wird es auch im Großen tun. Die Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich ist in den außerordentlichen Gebeten und geistlichen Lesungen unserer geistlichen Lesung im Rahmen des Stundengebetes eben auch gefüllt von der Beschreibung seines Weges und der Tatsache, dass er bis ins hohe Alter seine Diözese visitiert hat, viel herumgekommen ist. Ich staune immer wieder, wie Menschen, die keine PS hatten, jedenfalls keine aus Diesel und Benzin, wie die herumgekommen sind, was die hinter sich gebracht haben, mit Beständigkeit und Treue. Stellen wir uns das durchaus vor, ein gewaltiger Tross, aber ein Ochsengespann und ausdrücklich zweirädriger Karren. Da war ein Brett eingehängt und dort saß er gern und wollte lieber nicht reiten, weil er nicht durch das Geschwätz der Reiter und der Truppe beim Beten gestört werden wollte. Aber gleichzeitig, und das stand wörtlich so da, von Ort zu Ort ging auch die von ihm so geliebte Begleitung der Bedürftigen nebenher. Da muss er doch einige schon gekannt haben. Denken wir nur an den Bettler auf dem Friedhof in Kempten, den er in seinem Testament bedacht hatte. Das ist ja auch das Problem unserer Gesellschaft. Wir reden von Behinderten, von Obdachlosen, von Flüchtlingen, von Asylanten und Migranten und kennen keinen einzigen. Das geht eben nicht. Das, was Sie als Kategorie bezeichnen, die doch einzelne Personen sind, noch dazu, die einiges auf sich genommen hatten, um in das gelobte Land Deutschland zu kommen. Würden wir es anders machen? Zwei meiner Tanten sind nach Amerika gegangen, in einer Zeit, in der es hier vielleicht so aussah, wie eben in Portugal. Ich will nicht sagen Griechenland. Wir müssen Kontakte aufnehmen. Und es wäre gut angeraten, denen, die Verantwortung tragen, dass sie eben nicht die Flüchtlinge irgendwo am Rand der Stadt in einem Hotel unterbringen, sondern dass sie versuchen, wie es auch schon geschehen ist, sie dezentriert unterzubringen, Menschen zu gewinnen, vielleicht Namen und Personen zu nennen, welche Berufe sie haben, dass man mit ihnen ins Gespräch kommen könnte, dass man vielleicht eine Familie aufnimmt. Immer wieder höre ich davon, welche Menschen sich da auf den Weg machen, nicht mehr leben können in ihrem Land in Syrien. Außerordentliche Leute. Aber nicht danach geht es, darum geht es mir nicht, um besondere Qualifikationen, so dass sie günstige Arbeitskräfte sind. Nein, mir geht es um die Personen. Da könnte man doch vielleicht in seinem Anwesen doch eine kleine Familie mit beherbergen. Das ist gemeint mit Fremde beherbergen. Nicht, dass die in München sagen, wir nehmen 50.000, wir nehmen 70.000 auf und wir sind wieder ganz zufrieden. Nein, das ist die Aufgabe, dass wir einander kennenlernen. Mein Bischof hat immer zu mir gesagt, als ich noch bei ihm Sekretär war, Sie brauchen die Tuchfühlung mit dem Schmerz. Wir müssen die Tuchfühlung mit dem Schmerz bewahren. Von dem heiligen Ulrich heißt es, dass er seine Abendmahlzeit nicht eher eingenommen hat, als der für die Behandlung der Seelsorger, könnte ich sagen, der Bedürftigen, die Bedürftigen bedacht hatte. Dann erst hat er selbst sich zu Abend gestärkt. Das ist doch auf ihn zu schauen wert, dass er eben diese einfache Fahrt mit dem Ochsenkarren, um zu beten, um die Seele nachkommen zu lassen, eben nicht dahin zu brausen, zwar damit einiges zu absolvieren, Zeit anscheinend zu gewinnen, aber eben die Seele kommt nicht nach. Liebe Brüder, wenn Sie im Tagestakt predigen, die Seele muss nachkommen. Sonst kommt dieses Wort bestenfalls durch meine Leidenschaft an, aber nicht durch das, was mir gegeben worden ist, was von Gott kommt, damit das durch mich hindurchgeht und zu den Menschen und auf die Menschen trifft. Jemand hat einmal gefragt, warum Jesus die Jünger zu Zweien ausgesandt hat. Ein Kirchenvater antwortet darauf, weil nur die das Wort Gottes verkünden dürfen, die vom Geist der Liebe beseelt sind. Darum ist es besser, wenn wir in Gemeinschaft leben und lieber von dort aus eben dann ausgehen, wie eben seinerzeit, als die sächsische Landschaft wieder katholisiert wurde, die Jesuiten zunächst einmal von Dresden aus in die Jagdschlösser gingen, um dort zu predigen und die Heilige Messe zu feiern. 1699, die erste Heilige Messe nach der Reformation wieder im Jagdschloss Moritzburg. Jemand hat einmal die erste Predigt Jesu ganz einfach gedeutet. Das Reich Gottes ist nahe. Nur zwei Strichen brauchte er dazu. Gesagt, das Reich Gottes ist Nähe. Nähe zueinander und miteinander. Nähe zur Kirche. Nähe zu den Hilfsbedürftigen aller Art. Nähe zu Jesus Christus. Allerdings, die Zeiten wandeln sich, aber die Christusfrömmigkeit eines heiligen Ulrich, seine Kirchlichkeit, haben uns auch heute noch alles zu sagen. Wir sprechen manchmal, die Theologen, von den drei Säulen der Kirche, nämlich von der Liturgie, dem Gottesdienst, von der Martyrie, das heißt dem Zeugnis des Glaubens, und von der Diakonie, der Dienst am Nächsten, wenn wir es kurz übersetzen. Alles das können wir beim heiligen Ulrich auch feststellen. Die Diakonie, die Martyrie und die Liturgie. Er soll mit großer Innigkeit Tag für Tag die Eucharistie gefeiert haben. Und darauf kam es ihm auch an bei der Visitation, dass alles bereitet war, damit er zunächst erst einmal das Lob- und Dankopfer darbringen konnte. Darum können wir auch die Heiligen und auch den heiligen Ulrich zu Recht als Säulen der Kirche erklären. Denn diese Heiligen erfüllten genau das, was Kirche ausmacht. Es gibt auch Theologen, die sagen, da gehört noch ein Viertes hinzu. Die Koinonia, die Gemeinschaft. Und liebe Brüder, das ist nicht nur der Zusammenschluss von einigen Gleichgesinnten. Koinonia ist eben das, was ich versucht habe, mit der Nähe zu erklären. Das ist die Gemeinschaft, die von Gott kommt und die wir dann weitergeben sollen. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.